Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Das ist eine ganz klare und heftige Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, wo man auch erst mal sehen muss, ob die vom Bundesverfassungsgericht überhaupt standhalten kann.
Sagt Eduard Meusel von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Diese Woche hat der Landtag in Bayern ein neues Gesetz diskutiert. Bundeswehr und Unis sollen stärker zusammenarbeiten. Ist jetzt die Freiheit der Forschung bedroht? Was bedeutet militärische Forschung eigentlich? Diesen Fragen werden wir gleich ausführlich nachgehen. Außerdem geht es bei uns heute um Quereinsteiger in Kitas. Aufgrund von extremen Personalmangel können auch Menschen aus anderen Berufen die Kleinsten betreuen. Funktioniert das? Und wir schauen auf den letzten G8-Jahrgang an den bayerischen Gymnasien. Der macht jetzt Abitur. Was passiert mit den Durchfallern? Denn nächstes Jahr gibt es kein bayernweites Abitur, weil G9 ein Jahr später dran ist. Diese Themen und mehr im Campus Magazin. Im Studio ist Anna Küch. Sollen die Unis gezwungen werden, für das Militär zu forschen? In Bayern könnte das passieren. Denn die bayerische Staatsregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der für Aufregung sorgt. Hochschulen sollen mit der Bundeswehr zusammenarbeiten. Und bayerische Unis sollen sich keine sogenannten Zivilklauseln geben, in denen sie festschreiben, dass sie ausschließlich für den Frieden und zivile Zwecke forschen. Die CSU feiert diesen Entwurf als Innovation. Die bayerischen Grünen halten ihn für verfassungswidrig. Und wie sehen die bayerischen Universitäten diesen Entwurf? Sebastian Kirschner hat sich umgehört.
Von künstlicher Intelligenz über Materialforschung bis hin zu Cybersicherheit. An Bayerns Hochschulen wird zu verschiedensten Themen geforscht. Themen, die mitunter auch militärisch interessant sein können. Doch soll die Bundeswehr fortan auf all das zugreifen können, wenn es der nationalen Sicherheit dient? Im Landtag ging es am vergangenen Mittwoch um genau diese Frage. Eine politische Diskussion, bei der einige bayerische Universitäten schon eine klare Haltung vertreten.
In den vergangenen 2 Jahren hat sich die Sicherheitslage auf der Welt dramatisch verändert. Und im Sinne einer friedlich ausgerichteten Verteidigungspolitik, da sind auch die Hochschulen gefordert, eben zum Schutz der Bevölkerung, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei uns in Deutschland und natürlich der nationalen Sicherheit beizutragen.
Sagt etwa Ulrich Meyer, Sprecher der Technischen Universität München. Der Hintergrund? Die Staatsregierung will künftig die Kooperation zwischen Universitäten und Bundeswehr per Gesetz vorschreiben. Bayerische Hochschulen sollen also das Militär unterstützen, wenn das Wissenschaftsministerium es für notwendig hält. Eduard Meusel ist zuständig für Hochschule und Forschung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Ihn hat der Vorstoß der Staatsregierung durchaus überrascht.
Im Moment gibt es nämlich keine Regelungen. Das heißt, es gibt kein Verbot, militärisch zu forschen.
In der Praxis findet nach wie vor an etlichen bayerischen Universitäten Forschung statt, die direkt oder indirekt mit dem Militär zu tun hat. Das bestätigen etliche Hochschulen auf BR-Anfrage. Darunter auch die TU München.
Wir forschen an einer ganzen Reihe von Technologien, die sowohl zivilen als auch militärischen Nutzen haben können. Wir sind halt der Überzeugung, wir sollten uns da keiner Technologie verschließen, nur weil eben dieses Potenzial für eine andere Nutzung auch besteht.
Über den Umfang der Aktivitäten an den Hochschulen, die zum Teil der Geheimhaltung unterliegen, ist kaum Auskunft zu bekommen. Die Rede ist meist von vereinzelten Projekten. Immerhin, noch im Jahr 2019 hatten Recherchen des Magazins Spiegel, die LMU und die TU München unter die Top 5 der deutschen Unis gelistet, die etwa Forschung im Auftrag und mit Geld des US-Verteidigungsministeriums betreiben. Neu ist militärische Forschung für Bayerns Universitäten also nicht. Entscheidend aber ist, wer darüber bestimmt. Rund 70 Hochschulen in Deutschland haben sich daher freiwillig eine sogenannte Zivilklausel auferlegt. Eine Selbstverpflichtung, ausschließlich friedlich zu forschen.
Und in Bayern wird jetzt eigentlich den Einrichtungen verboten, per Gesetz sich so eine Selbstverpflichtung aufzuerlegen. Das ist natürlich schon ein starkes Stück. Das ist eine ganz klare und heftige Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit,
urteilt Eduard Meusel von der GEW. In Bayern hat keine einzige Hochschule eine solche Zivilklausel. Trotzdem hat sich auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger diese Woche kritisch gegenüber dem bayerischen Vorstoß geäußert, weil sie sich um die Wissenschaftsfreiheit sorgt. Auf Seiten von Bayerns Universitäten sieht man das weniger problematisch. So etwa Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Verteidigungsauftrag der Bundeswehr und die Wissenschaftsfreiheit sind verfassungsrechtlich gleichrangig. Deshalb muss der Gesetzgeber einen Ausgleich schaffen. Im Gesetz sieht das konkret so aus, dass sich das Kooperationsgebot nur an die Institution Hochschule selbst richtet, nicht an den einzelnen Wissenschaftler oder die einzelne Wissenschaftlerin.
Offen ist, wie das dann in der Praxis aussehen wird. Wie etwa wird eine Universität ihrer Pflicht nachkommen und ihre Forschenden zur Kooperation bewegen?
Das kann die Hochschule über Leistungsanreize, über besondere Ausstattungszusagen, über Deputatsreduktionen und Ähnliches. Die Hochschule wird sich solche Dinge überlegen müssen, um dann tatsächlich dieses Kooperationsgebot, was sie als Universität trifft, dann auch im Innenverhältnis gegenüber den Hochschullehrern durchsetzen zu können.
Sagt Hubert Detmer, stellvertretender Geschäftsführer des Bayerischen Hochschulverbands. Doch aus welchen Töpfen werden solche Anreize bezahlt? Wie wird sichergestellt, dass das nicht auf Kosten militärforschungsferner Fächer wie den Geistes- und Sozialwissenschaften geschieht? Viele Fragen sind derzeit noch offen. Und Bayerns Gesetzentwurf wird voraussichtlich noch für reichlich Diskussion sorgen.
Ein Bericht von Sebastian Kirschner. Wie Sie gerade gehört haben, viele Hochschulen in Deutschland haben sich sogenannte Zivilklauseln auferlegt. Das heißt, sie forschen ausschließlich für zivile Zwecke. In Bayern gab es diese Klausel noch nie. Bayern ist auch ein Wirtschaftsstandort für Rüstungsunternehmen. Kontakte zu Unis gab es schon immer. Die Technische Hochschule Ingolstadt zum Beispiel kooperiert ja mit Airbus. Außerdem hatten immer wieder zahlreiche Universitäten nicht nur in Bayern Forschungsprojekte mit Geldern aus dem US-Verteidigungsministerium finanziert. Zum Beispiel die Ludwig-Maximilians-Universität, die an einem Projekt geforscht hat, um militärische Sprengstoffe zu verbessern. Das Thema ist umstritten und das war es auch in der Vergangenheit schon, sagt der Historiker Florian Schmalz. Er arbeitet am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Dass eine Landesregierung versucht, mit einem Gesetz in die Hochschulautonomie einzugreifen, ist neu.
Das scheint mir ein Präzedenzfall zu sein. Also aus der Wissenschafts- und Universitätsgeschichte kenne ich das jedenfalls bisher so nicht. Allerdings gibt es immer wieder historische Beispiele, die auch untersucht worden sind, in denen es genau an dieser Frage der militärischen Nutzung von Forschungsergebnissen zu politischen und wissenschaftspolitischen Auseinandersetzungen kam.
Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wollten deutsche Forscher eine klare Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung.
Das früheste und berühmteste Beispiel ist die sogenannte Göttinger Erklärung von April 1957 im Zusammenhang mit dem Versuch des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß, über die sogenannte nukleare Teilhabe hinaus doch die Bundeswehr in Besitz von Atomwaffen zu bringen. Und in dieser Situation, mitten im Bundestagswahlkampf, haben eben zahlreiche Physiker und zahlreiche Nobelpreisträger, darunter auch der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Otto Hahn, die Göttinger Erklärung veröffentlicht, in der sie persönlich eine Mitarbeit an militärisch nutzbaren Forschungen im Rahmen der Kernphysik ablehnen.
Auch später hat es immer wieder Proteste gegen militärische Forschung gegeben.
Zum Beispiel wurde 1970 in dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München ein Projekt der Bundeswehr oder des Verteidigungsministeriums über den Nervenkampfstoff Soman gestartet. Und es hat dann an der Technischen Universität, aber auch aus dem Institut heraus Proteste gegeben dagegen. Und das ganze Projekt wurde, nachdem das öffentlich war und auch die Assistenten und Assistentinnen des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie erklärt haben, dass sie an so einem Projekt nicht mitarbeiten möchten, zurückgezogen und eingestellt.
Bereits zuvor hatte das zu der Allianz der Wissenschaftsorganisationen geführt. Mitglieder sind zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz, die sich informell austauschen zu genau solchen Anfragen aus der Politik. Also ob eine militärische Forschung an der Uni die Forschung beeinträchtigt. In diesem Punkt, so schildert Historiker Schmalz, gab es damals eine klare Positionierung, nämlich, dass militärische Forschung immer die Gefahr der Geheimhaltung und der Zensur birgt.
Das heißt, militärische Dienststellen oder das Verteidigungsministerium entscheiden dann im Zweifelsfall, ob Forschungsergebnisse veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Und dies wurde als ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit und Autonomie der drei damals in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen vertretenen Institutionen gesehen und abgelehnt.
Und dabei geht es nicht nur darum, was wird veröffentlicht und was nicht. Die militärische Geheimhaltung verändert ja auch den Laborbetrieb.
Also das heißt, die Arbeitsgruppen würden aufgespaltet werden, die Labore, in denen militärische Forschungsthemen bearbeitet werden, müssen abgeschirmt werden. Es müssen Zugangskontrollen aufgebaut werden, ein Wachschutz muss installiert werden, eine Überwachung, wer hat Zugang zu bestimmten Forschungsberichten, zu Laborteilen oder nicht. Und die Kommunikation in den Instituten würde quasi an dieser Trennwand gespalten. Es gibt dann einen Teil des Instituts, der Zugang hat zu diesen Forschungen und einen anderen, der es nicht hat, und es darf darüber nicht mehr kommuniziert werden.
Das heißt, es gibt viel Konfliktpotenzial, wenn Militär und Universität zusammenarbeiten sollen. Und das ist im Gesetzentwurf noch gar nicht geregelt. Nach der ersten Lesung im Landtag geht das Gesetz jetzt erstmal in die Ausschüsse. Die zweite Lesung folgt in einigen Wochen. Kindertagesstätten suchen händeringend nach Personal. Rund 18.800 Stellen in der Kinderbetreuung müssen bayernweit besetzt werden. Mittlerweile werden auch Quereinsteiger angeworben. Menschen, die eigentlich einen ganz anderen Job haben, die dann einsteigen und berufsbegleitend weitergebildet werden. Dafür gibt es dann Kurse. Sind diese Quereinsteigerinnen jetzt die Rettung oder ein pädagogisches Desaster? Darüber wird hitzig diskutiert. Julia Binder war in einem Kindergarten in Willing im Landkreis Rosenheim. Dort arbeitet eine der Quereinsteigerinnen.
Barbara Grandl ist mit einem kleinen Teil der Kindergartengruppe in einem separaten Raum. Heute steht Sport auf dem Programm. Die Mädchen und Buben dürfen klettern, hüpfen, durch einen Stofftunnel krabbeln.
Und Sprung! Genau!
Bei so einer Bewegungseinheit lernen die Kinder sich selbst und ihre körperlichen Fähigkeiten kennen.
Sie lernen da so früh, wo man jetzt vielleicht als Mama oder als Laie gar nicht wahrnehmen darf. Es ist auch für mich jetzt als Ergänzungskraft, habe ich gemerkt, schon jetzt ein anderes Gefühl als vorher, weil ich durch die Ausbildung natürlich viel mehr wahrnehme jetzt.
Ergänzungskraft, das ist Barbara Grandl jetzt. Berufsbegleitend hat sie ein Jahr lang die vom Sozialministerium entwickelte Weiterbildung gemacht.
Wie ein Sechser im Lotto, dass ich das jetzt einfach auf diesem Weg machen habe können. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt wirklich jeden Tag das machen kann, was ich so gern tue.
Für die 47-jährige Mama von drei Kindern wäre eine klassische Vollzeitausbildung zur Kinderpflegerin derzeit nicht in Frage gekommen.
Sie ist pädagogisch einfach fit, sie weiß, was sie tut, sie hat Freude an dem Beruf und da macht es Sinn, dass man solchen Leuten die Möglichkeit gibt, sich weiter zu qualifizieren, um dann auch als Ergänzungskraft in der Einrichtung tätig sein zu können.
Carmen Helfrich, die Leiterin des Kindergartens zum Regenbogen in Willing im Landkreis Rosenheim, schätzt ihre neue Ergänzungskraft sehr. Doch Kritik üben die staatlichen Ausbildungsstätten, freilich nicht an den Quereinsteigerinnen selbst, sondern am Sozialministerium, am System, an der Weiterbildung.
Wo man einfach ganz klar sagen muss, das hat mit Qualität nichts mehr zu tun. Und diejenigen, die sich ums Wohl des Kindes sorgen, die müssen jetzt aufstehen und sagen, so geht's nicht.
Findet Timo Meister, der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft katholischer Erziehungsstätten. Er hatte kürzlich einen Brandbrief initiiert und beklagt, dass es bergab gehe mit der frühkindlichen Bildung in Bayern. Barbara Grandl erlebt das aber ganz anders. Gerade dank der Quereinsteigerinnen stehe ihr Kindergarten gut da.
Das ist heute bei uns wirklich nur so, dass man sagt, man kann nur zielgerecht arbeiten, man kann auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und eben nur, weil wir gut besetzt sein.
Die kleinen Sportlerinnen und Sportler werden allmählich hungrig. Die Brotzeit steht an. Barbara Grandl hat noch Kontakt zu den anderen Quereinsteigerinnen, die mit ihr die Weiterbildung zur Ergänzungskraft gemacht haben. Alles Frauen, die die Entscheidung zur Umschulung ganz bewusst getroffen haben, erzählt Grandl, trotz teils finanzieller Einbußen. Die Kritik der staatlichen Ausbildungsstätten trifft sie.
Dieser Kurs, der bringt ja nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Und da ist es doch wichtig, dass wir alle zusammenhelfen. Das ist ein Baustein und dann muss der andere Baustein sein, dass wir wieder viel junge Leute kriegen, die sagen, Mensch, ich hab Bock auf den Beruf und ich mag in die Fachakademie gehen. Und das finde ich ist mir Herzensangelegenheit, dass man miteinander arbeitet und sagt, Mensch, wir helfen zusammen, um diesem Personalmangel jetzt irgendwie entgegenzuwirken.
Mithelfen würden auch die staatlichen Ausbildungsstätten sehr gerne, betont zum Beispiel Timo Meister immer wieder. Sie wünschen sich dringend eine Überarbeitung der Weiterbildung für Quereinsteiger. Und die Fachakademien würden sich dabei gerne einbringen. Denn ihre Expertise, das ist ein weiterer der Kritikpunkte, wurde bisher überhaupt nicht berücksichtigt.
Ein Bericht von Julia Binder. Nicht nur an den Kitas mangelt es an Fachkräften, auch in den Schulen gibt es zu wenig Personal. Es ist seit Jahren das Dauerthema, der Lehrkräftemangel. Unterrichtsausfall und überforderte Lehrerinnen und Lehrer sind nur zwei der Folgen. Um mehr Nachwuchs für den Lehrerberuf zu begeistern, setzt das Kultusministerium an Bayerns Schulen jetzt auf sogenannte Lehramtsbotschafter. Sebastian Kirschner mit Eindrücken, worum es sich dabei dreht.
Ihr könnt natürlich Klassenlehrkraft sein. Was habe ich für Aufgaben als Lehrkraft? Ganz klar, was jeder Lehrer tut, den Unterricht gut vorzubereiten, die Recherche zu den Unterrichtsinhalten.
Gespannt und aufmerksam lauschen Schülerinnen und Schüler an der Fachoberschule Nord in München, was Lehrkräfte hier über ihren Beruf erzählen. Es sind Lehrerinnen und Lehrer unterschiedlicher Schularten, die im Auftrag des Bayerischen Kultusministeriums angehende Abiturienten an ihren Schulen besuchen. Und zwar als sogenannte Lehramtsbotschafter. Ihre Mission? Dem Lehrermangel entgegenzusteuern, Schülerinnen und Schüler für den Lehrerberuf zu begeistern. Denn Lehrer sein ist offenbar nicht mehr in.
Das Problem vor allem vom Lehramt ist, dass gesellschaftlich der Beruf des Lehrers oder Lehrerin nicht mehr so angesehen ist, wie er mal war. In skandinavischen Ländern sind der Lehrer sehr hoch angesehen, wo viel Nachwuchs kommt. Bei uns hängt so ein negativer Nimbus mit dabei.
Sagt Mittelschullehrer und Lehramtsbotschafter Michael Hopp. Dafür sprechen auch Zahlen des Bayerischen Kultusministeriums. Auf eine Anfrage der SPD im Bayerischen Landtag zeigte sich kürzlich, dass immer weniger junge Menschen in Bayern sich unmittelbar nach ihrem Abitur für ein Lehramtsstudium entscheiden. Der Anteil ist von knapp 15% im Jahr 2013 auf nur noch rund 7% in 2022 gesunken. Dabei sind zumindest die finanziellen Rahmenbedingungen eigentlich recht gut. Lehrkräfte verdienen relativ viel und sind sozial abgesichert.
Ich habe eine Planstelle. Planstelle heißt, ich bin Beamter und bin faktisch unkündbar.
Berichtet etwa ein Gymnasiallehrer. Und auch darüber hinaus bekommen die Abiturienten Traumberufaspekte von den Lehramtsbotschaftern zu hören.
Ich konnte mir meine Lieblingsfächer, die ja jeder so in der Schule mal hatte, konnte ich mir rauspicken. Englisch und Sport, das sind meine absoluten Lieblingsfächer auch in der Schule gewesen. Und ich hatte das Privileg dann, meine Hobbys zum Beruf zu machen.
Die Argumente kommen gut an bei den Schülerinnen und Schülern. Wie bei Carla und Alicia aus der 12. Klasse.
Der Vortrag war auch sehr gut. Also, sie haben über Sinnhaftigkeit gesprochen und auch, dass man so ein tolles Feedback zurückbekommt von den Schülern, glaube ich, ist so balsam für die Seele.
Der Vortrag hat mir auch nochmal gezeigt, wie cool das einfach sein kann. Also allein auch die Gehaltsklassen zum Beispiel, die Sicherheit, wie auch manche Lehrkräfte gesagt haben und vor allem den Spaß, den meisten Lehrkräfte haben einfach.
Doch ist die Welt an Bayerns Schulen wirklich so heil, wie es in den Vorträgen klingt? Carina Schmidt-Bock vom Junger Bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband begrüßt die Lehramtsbotschafterinitiative. Aber sie kennt auch die Tücken und Schwachstellen des Lehrerberufs.
Nach dem ersten Staatsexamen komme ich ins Referendariat, werde an die Schule geschmissen sozusagen und ins kalte Wasser geschmissen und unterrichte 15 Stunden, wo ich davor eigentlich nie richtig beigebracht bekommen habe, wie ich jetzt meinen Unterricht strukturiere, wie ich mit einem Kind umgehe, der noch kein Deutsch kann, der sich auf dem Boden legt und schreit. Also diese ganzen Sachen, die in der Schule vorkommen, das wird uns nicht beigebracht, sondern das kommt dann erst später. Learning by doing. Und das darf es eigentlich nicht sein.
Dass je nach Schulform unterschiedliche Herausforderungen auf die möglichen angehenden Lehrer zukommen, auch das erfahren die Schüler im Vortrag der Lehramtsbotschafter. Der half auch, so manche Selbstzweifel zu entkräften.
Dass ich zum Beispiel dachte, ich müsste einen Einserschnitt zum Beispiel haben für Mathe, wenn ich Mathe studieren wollen würde, was ja aber gar nicht zwingend der Fall ist und dass es gar nicht so schwer ist, wie man dachte.
Sagt etwa Schülerin Lena aus der 13. Klasse. Das Fazit des Tages für die Lehramtsbotschafter? Fast durchwegs positive Resonanz bei der Zielgruppe. Sie werden ihre Werbetour durch die Schulen dieses und auch nächstes Jahr weiter fortsetzen. So wollen die Lehramtsbotschafter noch mehr Schülerinnen und Schüler erreichen und von ihrem Beruf überzeugen.
Nächste Woche geht es los in Bayern mit den Abiturprüfungen. Dieses Jahr ist besonders, denn der letzte G8-Jahrgang macht Abitur. Das heißt, nächstes Jahr gibt es erstmals kein flächendeckendes bayernweites Abitur. Denn die G9-Klassen, die nachfolgen, sind erst 2026 soweit. Was passiert aber mit den Schülerinnen und Schülern, die dieses Jahr durchs Abitur fallen? Müssen die dann 2 Jahre warten? Darüber habe ich unter anderem mit der Oberstufenbetreuerin Karin Lehner vom Max-Born-Gymnasium in Germering gesprochen. Das diesjährige Abi ist besonders, sagt sie.
Also es ist ein historisches Schuljahr. Es ist also das letzte G8. Ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, 2011 war das erste G8-Abitur. So sehr lange hat es halt nicht gedauert. Ja, es ist historisch.
Es ist vor allem ein Schuljahr, das viele Fragen aufwirft. Denn nicht alle Schülerinnen und Schüler werden das Abitur schaffen. Entweder, weil sie gar nicht erst zugelassen werden oder weil sie zu schlechte Noten schreiben und durchfallen. Müssen die dann 2 Jahre länger zur Schule gehen? Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz beruhigt.
Wer das Abitur im Schuljahr 24/25 ablegen möchte, wird auch dazu Gelegenheit haben.
Denn es gibt ein sogenanntes Auffangnetz oder besser gesagt Auffangnetzschulen.
Das sind rund 45 Gymnasien in ganz Bayern, an denen sich die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten auf die Prüfungen vorbereiten.
Das heißt, wer das Abitur nicht schafft, kann sich an eine dieser Schulen wenden, sich dort einschreiben und schon nächstes Jahr die Prüfung wiederholen. Zum Beispiel am Max-Born-Gymnasium in Germering. Oberstufenbetreuerin Karin Lehner.
Die Schüler, die jetzt zu uns kommen, die haben eigentlich alle ihre Seminare abgeschlossen. Das heißt, die brauchen sie nicht mehr machen. Aber sie müssen ganz normal Deutsch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften, irgendwelche GPR-Fächer, die sie halt gewählt haben, genauso besuchen und auch ihre Prüfungen schreiben, wie jeder andere Schüler auch. Und dann kommt eben nochmal im nächsten Kalenderjahr, sprich dann am Ende des Schuljahres, wieder die Situation, werde ich zugelassen zum Abitur oder nicht. Und dann wird ganz normal die Abiturprüfung noch einmal geschrieben.
Wichtig ist, durchgefallene Abiturienten müssen schauen, welche Auffangnetzschule für sie überhaupt in Frage kommt. Also, welche Auffangschule bietet die gewünschte Fächerkombination an? Denn die Schüleranzahl in den Auffangklassen wird viel geringer. Nicht jeder Kurs wird angeboten werden. Am Max-Born-Gymnasium wird es zum Beispiel kein Latein geben. Trotzdem, das Auffangnetz führt zum Abitur 2025. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, die das Abi jetzt nicht schaffen, sondern auch
für diejenigen, die im G9 zwar angefangen haben und eigentlich auch ganz regulär 26 ihr Abitur machen könnten, die aber ein Schuljahr überspringen quasi, indem sie von der 10. Klasse G9 in die 11. Klasse, also Q11 G8 gesprungen sind. Das sind einige Schüler, allerdings sehr wenige.
Und auch Mittelschüler sind im Auffangnetz, die in eine sogenannte Einführungsklasse aufs Gymnasium gewechselt sind. Betroffene sollten sich so bald wie möglich bei einer Auffangschule melden, sagt Karin Lehner.
Dass die nicht erst im September 24 zu uns kommen, sondern dass die jetzt, nachdem sie ja dann ihre Abiturprüfung nicht bestanden haben, sich vielleicht in diesem Schuljahr schon mal bei uns an der Schule orientieren. Denn die müssen ja dann sofort im Herbst in unserer Schule das ganze System noch mal neu durchlaufen und auch entsprechend ihre Noten alle noch mal neu machen.
Wie viele Schülerinnen und Schüler nach Germering oder an eine andere Auffangschule wechseln, steht noch nicht fest. Das wird sich im Herbst zeigen. Damit geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Anna Küch.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.